Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Als der nordamerikanische Konzern HSBC Kaufhof übernommen hatte, da sollte diese Übernahme eigentlich dazu dienen, Kaufhof als Sprungbrett für eine geschäftliche Ausweitung in Europa zu nutzen. Im Oktober 2015 war das. Dieser Plan jedenfalls schlug gründlich fehl. HSBC ist inzwischen selbst zum Sanierungsfall geworden. Seit gestern wissen wir, dass bei der Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof nur noch einer das Sagen hat, nämlich der Investor aus Österreich René Benko. HSBC ist raus. Was heißt das für den Konzern und die Beschäftigten? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem stellen wir eine Studie über die Vorstandsvergütungen vor von Vorständen von DAX und MDAX-Konzernen. Und ein Bündnis für die Mobilität von morgen, so die Eigenwerbung, ist ebenfalls ein Thema. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. In vielen europäischen Ländern war gestern kein Feiertag, da wurde gehandelt und wir konnten sehen, dass die vorläufige Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko auch für Entspannung auf den Aktienmärkten sorgte. Das war dann auch die Lage danach an der Wall Street und wie die Anleger in Deutschland reagieren und ob sie überhaupt noch reagieren, das werden wir jetzt in unserer Börsenberichterstattung von Konrad Busen erfahren, den ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Wie also sieht es aus, Herr Busen? Was tut sich beim Leitindex? DAX.
Der steigt um 1,3% auf genau 12.204 Punkte. Klar, nach dem Feiertag vollzieht der deutsche Markt die gute Vorgabe nach. Die Entspannung signalisiert von der Wall Street und von anderen Aktienmärkten. Es gibt außerdem eine Menge Unternehmensmeldungen, die von den Händlern zu verdauen sind. Große Übernahmen und Fusionen. Die Rüstungs- und Elektronikkonzerne Raytheon und United Technologies in den USA, sie wollen sich zusammenschließen. Zusammen wären sie an der Börse 120 Milliarden Dollar wert. Dann will die Softwarefirma Salesforce für mehr als 15 Milliarden Dollar die Firma Tableau Software kaufen und auch Fiat Chrysler und Renault sprechen angeblich weiter über ein Zusammengehen. Zumindest lassen Äußerungen aus der Regierung Frankreichs darauf schließen, dass hier die Tür zwischen den beiden Autobauern nicht zugeschlagen ist. Neben mir sitzt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis, den ich jetzt zum Thema Fusion und Übernahmen ein bisschen näher befragen will. Herr Risse, das ist ja das Salz in der Suppe, sagt man immer. M&A, Mergers and Acquisitions. Auch jetzt, wie stark wirkt die Spekulation mit Übernahmen und Fusionen an den Märkten?
Die wirkt sehr, sehr stark. Wir haben sehr große Übernahmen, eben wurden ja einige genannt, die jetzt geplant sind und auch in der Vergangenheit gehabt. Das, was der große Treiber dahinter ist, das sind natürlich diese extrem tiefen Zinsen. Die Unternehmen können sich für Minibeträge Geld leihen und andere Unternehmen aufkaufen. Solange die Konjunktur läuft, ist das auch alles schön. Wenn dann allerdings irgendwann die Konjunktur nicht mehr läuft und möglicherweise die Zinsen aber erstmal angehoben worden sind und höher stehen, dann muss ich diesen teuren Kauf plötzlich mit höheren Zinsen finanzieren und dann steht der Kaiser ohne Kleider da.
Teurer Kauf, Sie sprechen es schon an, also zum Beispiel Salesforce und Tableau, da sind 15 Milliarden Dollar für eine Softwarefirma aufgerufen, was von Experten ziemlich hoch bewertet wird. Wie schätzen Sie allgemein die Bewertung ein? Sind die nicht ziemlich hoch?
Wir haben generell relativ hohe Bewertungen an den Börsen. Wir haben über 10 Jahre seit Ende der Finanzkrise Börsenaufschwung. Gerade in den USA sind die Unternehmen relativ hoch bewertet, weil die amerikanischen Unternehmen, wenn sie denn keine anderen Unternehmen kaufen, in hohem Maße eigene Aktien zurückkaufen. Das ist ein Grund dafür, warum der amerikanische Aktienmarkt so hoch bewertet ist. Auch diese Aktienrückkäufe, ganz ungesund, werden teilweise mit Krediten finanziert, ist gut fürs Management, die haben so Aktienoptionen. Wenn denn der Kurs steigt, weil man die eigenen Aktien zurückkauft, dann wird auch der Manager dadurch reicher. Nur wie gesagt, wenn es dann irgendwann mal steigende Zinsen gibt und die Wirtschaft möglicherweise nicht mehr so läuft und die Gewinne nicht mehr so sprudeln, dann wird das zu einer großen Bürde für diese Unternehmen. Insofern ist sicherlich alles oder nicht alles, aber vieles, was da momentan an Übernahmen läuft, nicht langfristig als Gewinn bringt und nachhaltig einzuschätzen.
Vergleichen wir mal, was in den USA im Moment passiert und hier bei uns in Europa. USA, da reden wir über Zukunftsbranchen, Rüstung, Hightech, Raytheon, Tableau und so weiter. Bei uns in Deutschland die großen Übernahmen und Fusionen, von denen zuletzt die Rede war, also Bayer und Monsanto, eine große über den Teich. Dann haben wir hier angeblich die Commerzbank und ING, wo möglicherweise schon wieder alles abgeblasen ist. Fiat Chrysler, Renault, auch Thomas Cook, auch Karstadt und Kaufhof, also ganz verschiedene Branchen. Aber wenn ich die mal zusammenfasse, dann sage ich hier bei uns in Europa, suchen Manager Fusionen und Übernahmen aus einer Position der Schwäche raus, also in einer Branche, wo es eng wird. In USA, da sind Fusionen und Übernahmen da, wo die Zukunft spielt, nämlich bei Hightech. Trügt dieser Eindruck?
Ein bisschen sieht das schon so aus, wenn man sich das Bild anguckt. Allerdings muss man Bayer Monsanto da so ein bisschen rausnehmen. Das war natürlich eine Übernahme, die strategisch erstmal als sehr sinnvoll erschien, dass Bayer eben in dem Saatgutgeschäft einen größeren Marktanteil noch hat, den amerikanischen Markt da gut bedienen kann. Man hat halt nur diese Rechtsrisiken übersehen, die sichtbar waren vorher schon. Aber das war keine Fusion aus der Not. Und um ein positives Beispiel noch dazu zu liefern, Linde Praxair ist auch eine Fusion, die eher aus der Stärke heraus passiert, um eben in einer globalisierten Welt global noch besser aufgestellt zu sein. Aber es gibt viele Zusammenschlüsse oder mögliche, die hier diskutiert werden, die eben eher der Gestalt sind, dass man versucht, irgendwie zu überleben und gemeinsam denkt, dass es besser geht.
Bitte um eine kurze Antwort jetzt noch. Wo sind für Anleger die Chancen bei Übernahmen und Fusionen?
Die sind dann oft da, wenn zu wenig geboten wird und der Preis dann noch steigt, weil andere Unternehmen auch noch ins Bietergefecht einsteigen. Und dann kann man durchaus kurzfristig Gewinne erzielen.
Sagt Stefan Risse von Akatis. Herzlichen Dank.
Ja, soweit also eine Einordnung, was von den Fusionen und Übernahmen zu halten ist, die derzeit die Börsenwelt, aber auch die der Wirtschaft allgemein in Atem halten. Der DAX also bisher deutlich im Plus. Wenn, Herr Busen, Aktien gefragt sind, dann sind es Staatsanleihen oft nicht, trifft nicht immer, aber eben oft zu. Wie läuft der Handel heute?
Unterm Strich gleichen sich heute Käufe und Verkäufe bei den Staatsanleihen aus, sodass die Bundesbank die Umlaufrendite unverändert berechnet hat gegenüber Freitag mit minus 0,27%.
Und was tut sich beim Euro und beim Goldpreis?
Der Euro steigt wieder etwas über 1,13 $. Im Moment steht er bei 1,13,19 $. Und beim Gold, da kann man heute auch etwas von der eben angesprochenen Entspannung sehen. Der Preis für die Unze Feingold sinkt auf 1,322,33 $, nachdem er noch am Freitag auf ein 9,5-Monats-Hoch geklettert war.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir nun noch auf weitere Einzelbewegungen. Sie hatten es ja eben im Börsengespräch schon erwähnt, der SAP-Konkurrent Salesforce durch einen Zukauf, und zwar durch einen wahrlich nicht preiswerten Zukauf, für Aufmerksamkeit gesorgt. Spiegelt sich das bei SAP wieder?
Ja, es geht für den Aktienkurs von SAP leicht nach oben, aber so richtig bemerkbar macht sich diese Übernahme bei den Aktien der beteiligten Unternehmen selbst. Salesforce minus 4,5%, also ein bisschen teuer offenbar der Preis, den Salesforce dafür Tableau zahlt. Dafür die Aktien von Tableau plus 42%. Was ich eben auch schon angesprochen habe, kurz im Gespräch, das war das Thema ING und Commerzbank. Da gibt es Berichte, dass die ING angeblich gar nicht mehr interessiert ist an der Commerzbank. Trotzdem, der Aktienkurs der Commerzbank plus 1,5% heute. Es glaubt hier kaum jemand an der Börse, dass das Fusionsthema ausgespielt ist, was die Commerzbank angeht, auch wenn möglicherweise jetzt die ING nicht mehr an einer Übernahme interessiert ist, also auch wenn an diesen Gerüchten möglicherweise etwas dran ist.
Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Dass Vorstände von großen Unternehmen richtig gut verdienen, das wissen wir. Was wir oft nicht wissen oder nicht unbedingt erkennen, ist, warum sie so viel Geld bekommen. Nicht immer scheint das durch die Leistung gerechtfertigt. Daran und auch an den zum Teil zusätzlich üppigen Pensionszahlungen entzündet sich dann auch regelmäßig Kritik. Heute gab es die neue Auflistung zu den Vorstandsvergütungen, erstellt von der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und die hat sich für uns Mischa Erhardt genauer angeschaut.
Bei den Vergütungen der Vorstände von Börsenunternehmen zeigt sich im vergangenen Jahr zunächst einmal eine vernünftige Tendenz, will heißen, eine Tendenz, die einhergeht mit der wirtschaftlichen Entwicklung.
Hier ist es auffällig, dass die Vorstandsgehälter in 2018 gesunken sind. Das hatten wir ganz selten in den letzten 10, 20 Jahren. Und gleichzeitig sind die Gehälter der normalen Mitarbeiter in den Konzernen gestiegen,
sagt der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler. Die Analyse der Vorstandsgehälter in den 30 größten deutschen Börsenunternehmen des DAXes hat ergeben, dass die Managergehälter um 3,5% zurückgegangen sind. Im Gegensatz dazu sind die Gehälter der Beschäftigten der Konzerne gestiegen. Die Schere zwischen den Topverdienern und den Beschäftigten hat sich also ein wenig geschlossen. Dennoch ist die Differenz nach wie vor beachtlich. Die Vorstände haben auch 2018 noch das 52-fache ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient. Die Vorstandschefs selbst verdienten durchschnittlich 5,4 Millionen Euro, wobei SAP-Chef Bill McDermott wie im vergangenen Jahr mit exakt der doppelten Summe von 10,8 Millionen Euro der bestverdienende DAX-Chef war. Eine positive Entwicklung sieht Studienautor Gunter Friedel von der Technischen Universität München bei den unterschiedlichen Gehaltsanteilen.
Die aktienkursorientierte Vergütung macht inzwischen etwa ein Drittel der gesamten Vergütung aus und die hat stark zugenommen. Das ist aus unserer Sicht ein richtiger Trend, weil der Aktienkurs die langfristige Wertentwicklung eines Unternehmens am besten widerspiegelt.
Allerdings kann auch die am Aktienkurs orientierte Vergütung Blüten treiben. So haben im MDAX die drei Zalando-Vorstände auf diese Weise im vergangenen Jahr jeweils knapp 20 Millionen Euro verdient. Mit kritischem Blick schauen die Aktionärsschützer auch auf den direkten Vergleich der Vergütungen mit der Aktienkursentwicklung. Denn gemessen am Rückgang des DAXes um 18% ist der Rückgang der Managergehälter mit 3,5% noch moderat. Vergleicht man die Zahlungen an die Vorstandsmitglieder der einzelnen Unternehmen, liegt Volkswagen an der Spitze, dahinter der Pharma- und Chemiekonzern Merck.
Und etwas überraschend vielleicht der dritte Platz für die Deutsche Bank, immer noch fast 5,1 Millionen pro Vorstandsmitglied. Entsprechend beobachten wir bei der Deutschen Bank im Übrigen den stärksten Anstieg der Vergütung. Die Vergütung stieg um 55,2% gegenüber dem Vorjahr. Und das ist interessanterweise beinahe exakt der prozentuale Wertverlust, den die Aktionäre der Deutschen Bank 2018 erleiden mussten. Das war nämlich ein Rückgang von etwa 55%.
Sagt Gunter Friedel. Die Aktionärsschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz fordern, dass sich die Bezahlung der Vorstände stärker noch am Erfolg oder Misserfolg des Managements ausrichten sollte. Im internationalen Vergleich schließlich rangieren die deutschen Vorstände europaweit nicht an der Spitze. Vorstände im Eurostoxx 50, also dem Index der 50 größten Börsenkonzerne Europas, verdienten mit durchschnittlich 6,2 Millionen Euro deutlich mehr als die Konzernlenkerinnen und Lenker hierzulande.
Mischa Erhardt über die DSW-Studie zu den Vorstandsvergütungen. Erst Karstadt, dann die Mehrheit von Kaufhof und jetzt ist beides vollständig in einer Hand. Der Österreicher René Benko wird Deutschlands Warenhauskönig, vorausgesetzt die Wettbewerbshüter stimmen dem Deal mit HBC zu. Und was heißt das jetzt für die Beschäftigten der Warenhausgruppe? Unter anderem dieser Frage ist Dennis Friese nachgegangen.
Der österreichische Immobilieninvestor René Benko wird der alleinige Eigentümer der Warenhäuser Kaufhof und Karstadt. Er kauft dem kanadischen Investor Hudson's Bay, kurz HBC, alle Anteile an den Warenhäusern ab, samt zahlreicher Immobilien. Der Kaufhof-Gesamtbetriebsratschef Peter Züsig ist sich noch nicht sicher, ob das für die Beschäftigten gut ist.
Grundsätzlich ist überall da, wo HBC nicht mehr drin ist, eine gute Nachricht, weil HBC uns seit 2015 in diese Situation gebracht hat. Aber ob das jetzt eine gute Nachricht ist, dass René Benko uns komplett gekauft hat, das wird abzuwarten sein, weil René Benko muss jetzt liefern.
Bei Kaufhof muss ein dreistelliger Millionenbetrag gespart werden und vor allem zulasten der Beschäftigten. Tausende Stellen werden gestrichen und der Gesamtbetriebsrat rechnet auch mit betriebsbedingten Kündigungen schon im nächsten Monat. Außerdem wurde bereits die Tarifanpassung für alle aufgekündigt. Der GBR-Chef Peter Züsig fordert, dass diese Pläne wieder vom Tisch kommen und die Beschäftigten ordentlich bezahlt werden.
Also ich erwarte von René Benko, dass er die aus unserer und meiner Sicht völlig falsche Politik der radikalen Personalreduzierung stoppt. Und ich erwarte von René Benko, dass er die Einsicht zeigt, dass es nur motivierte Mitarbeiter gibt. Und gerade im Warenhaus, wenn diese Mitarbeiter vernünftig, das heißt tariftreu bezahlt werden.
Als Eigentümer habe René Benko auch eine Verpflichtung und er soll Geld in die Warenhäuser investieren, fordern die Arbeitnehmervertreter. Peter Züsig, der Benko auch schon persönlich getroffen hat, zweifelt aber nicht daran, dass er versucht, die Warenhäuser auf Vordermann zu bringen.
Nein, ich glaube schon, er meint es ernst. Ich denke, er sollte sich dann auch mehr von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beraten lassen. Er sollte sich vor allen Dingen von den Betriebsräten beraten lassen, weil wir diejenigen sind, die nicht blindlings irgendetwas in Wolkenkuckucksheim hineinfordern, sondern wir sind diejenigen, die das Warenhausgeschäft am besten kennen und entsprechend auch am besten wissen, was im Warenhaus notwendig ist.
Konkret heißt das, die Beschäftigten sollen mitbestimmen können, was in den Warenhäusern am Sortiment geändert wird und vor allem soll mehr Personal bleiben. Für die Verkäuferinnen und Verkäufer sei es eine Zumutung, wenn nur noch ein Mitarbeiter für über 1000 Quadratmeter Fläche zuständig ist. So könne man dem Konkurrenten Onlinehandel nicht das Wasser reichen. René Benko hatte mehrfach geäußert, das Warenhaus nachhaltig betreiben zu wollen. Für ihn ist Galeria Karstadt Kaufhof sogar ausbaufähig.
Der Investor Benko übernimmt die Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof komplett, Dennis Friese berichtete. Die US-Maßnahmen gegen den chinesischen Huawei-Konzern wirken sich nachteilig auf dessen Smartphone-Absatz aus. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Hätte es keine unerwarteten Umstände gegeben, wäre der Konzern zum Jahresende unter den Mobiltelefonherstellern weltweit die Nummer 1 gewesen. Das sagte der Chefstratege des Konzerns Shao Yang bei einer Fachmesse in Shanghai. Nun müsse man länger warten, bis dieses Ziel erreicht werde. Zu den Maßnahmen der US-Regierung nahm der Konzern nicht direkt Stellung. Im Mai hatte Washington den Huawei-Konzern auf eine schwarze Liste gesetzt und damit US-Unternehmen verboten, ohne Genehmigung mit dem Konzern Geschäfte zu machen. Washington wirft chinesischen Hightech-Firmen den Diebstahl von Handelsgeheimnissen vor, sowie eine Gefährdung der Cybersicherheit. Huawei bestreitet das. Im Schuldenstreit mit der Europäischen Union will Italiens Koalitionschefs eigenen Angaben zufolge ein EU-Strafverfahren vermeiden. Dazu wollen die zuständigen Regierungsvertreter nun ein entsprechendes Konzept ausarbeiten. Wegen des steigenden Schuldenbergs droht die EU-Kommission Italien mit einem Strafverfahren. Die Verbindlichkeiten des Landes belaufen sich auf mehr als 130% seiner Wirtschaftsleistung, während die EU-Regeln maximal 60% gestatten. Die deutschen Großkonzerne verlieren einer Studie der Unternehmensberatung EY zufolge beim Umsatz- und Gewinnwachstum den Anschluss an die Weltspitze. In den USA konnten die größten Unternehmen im vergangenen Jahr ihren Umsatz demnach um durchschnittlich 9% steigern. Bei asiatischen Großunternehmen waren es gut 8%. Deutsche Firmen schafften dagegen im Schnitt nur 1,2% Umsatzwachstum. Für die Analyse hat EY die Bilanzen der 1000 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen der Welt ausgewertet. Auch beim Gewinnwachstum fielen die deutschen Unternehmen dabei im internationalen Vergleich stark ab. Den Grund dafür sieht EY in der hiesigen Wirtschaftsstruktur, die stark von klassischen Industrieunternehmen geprägt ist. Die deutschen Traditionskonzerne leiden derzeit unter der lahmenden Weltkonjunktur und den Handelskonflikten. Gleichzeitig müssen sie für die Digitalisierung viel Geld investieren. Die Deutsche Bahn hat mit der Sanierung der ICE-Strecke Hannover-Göttingen begonnen. Für Reisende in den kommenden 6 Monaten bedeutet das vor allem längere Fahrzeiten. Bis kurz vor Weihnachten müssen ICE-Pendler zwischen Nord- und Süddeutschland sowie Berlin und Frankfurt sich auf eine 30 bis 45 Minuten längere Fahrt einrichten. Das ist aber schon in den aktuellen Fahrplänen einkalkuliert.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Alles aus einer Hand. Die Route planen, das Verkehrsmittel wählen und auch bezahlen. Das alles über eine Buchungsplattform, alles aus einem Guss. Das ist die Idee hinter der Mobilitäts-App mit dem Namen Yelby, die heute in Berlin an den Start gegangen ist. Auch wenn noch nicht alle Beteiligten mit an Bord sind. Einzelheiten dazu von Dieter Nürnberger.
Wo wollen wir hinfahren? Janowitzbrücke, sehr gute Idee. So, die erste Option ist, wir können S42 fahren und dann die U8. Wir können aber auch mit einem Miles VW Golf fahren. Wir wollen ja aber eigentlich ein bisschen was für die Fitness tun. Fahrrad 1532 ist hier.
Der berühmte Vorführeffekt, der bekanntlich ja auch einmal schiefgehen kann, das zumindest verlief zum Start der Yelby-App in Berlin heute reibungslos. Und glaubt man den Initiatoren, dann fand heute Vormittag so etwas wie der Startschuss zu einer neuen Mobilität statt. Denn bisher brauchten Kunden des öffentlichen Personennahverkehrs, von Mietwagen oder auch von Fahrradverleihstationen unterschiedliche Apps, um ihren Weg von A nach B zu organisieren. In Berlin gibt es dafür ab heute Yelby, eine App für alles. Der Name leitet sich übrigens aus der Unternehmensfarbe Gelb der Berliner Verkehrsbetriebe ab. Die BVG übernimmt mit der Applikation somit die Koordination der verschiedenen Verkehrsträger. Berlin habe die größte Vielfalt an innovativen und umweltfreundlichen Mobilitätsanbietern in Deutschland, sagt Sigrid Nikuta, Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe.
Die BVG hat den Auftrag Daseinsvorsorge in der Mobilität. Deshalb erweitern wir unseren Auftrag als Ergänzung zu dem klassischen öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen. Aber diese Ergänzung wird gewünscht, das sehen wir. Und ich freue mich, dass wir immer mehr Fahrradanbieter, Autoanbieter und natürlich die Taxen einbinden werden in die Yelby-App.
Die App soll es umweltfreundlichen Bewohnern der Hauptstadt und auch den Touristen einfach machen, das für sie passende Gefährt zu finden, sagt Christoph Schminke, Managing Director des Startups Traficommercial. Nicht nur, dass die Angebote und Standorte der unterschiedlichen Verkehrsträger angezeigt werden, auch die geschäftliche Abwicklung soll mit lediglich ein paar Grundeinstellungen und Klicks möglich sein.
Ich hinterlege einmal meinen Führerschein und kann dann alle Carsharing-Scooters und so weiter nutzen. Gleiches gilt natürlich für meine meine Bezahldaten, die ich einmal hinterlege und dann alle Mobilitätsangebote nutzen kann und auch abrechnen kann.
Parallel zur Freischaltung der App wurde heute auch der zweite Yelby Mobilitätshub in Berlin eingeweiht. Im Bezirk Prenzlauer Berg gibt es nun eine Verleihstation in unmittelbarer Nähe zur U- und S-Bahn. Feste Parkplätze und auch Ladestationen für Carsharing, Elektrofahrräder und auch für elektrische Tretroller, die kurz vor der Zulassung in Deutschland stehen. Freie Auswahl also für die Kunden, sagt BVG-Vorstandschefin Sigrid Nikuta. Und ein paar Zusatzinfos gebe es bei der App noch dazu.
Sie können auch Umweltbilanzen einstellen etc. Und natürlich ist klar, Fahrrad, zu Fuß gehen, Gemeinschaftsverkehre ist immer ökologisch das Allerbeste.
In den nächsten Jahren sollen insgesamt 20 dieser Mobilitätshubs in Berlin eröffnet werden. Und die Initiatoren hoffen, dass sich die Idee der Yelby-App auch anderswo in Deutschland durchsetzen wird.
Dieter Nürnberger über die Mobilitäts-App Yelby. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Pläne der Finanzminister der G20 zur Neuregelung der internationalen Unternehmensbesteuerung. Diese Pläne stoßen bei den Kommentatoren nicht auf ungeteilte Zustimmung. Sie befürchten, vor allem für Exportnationen wie Deutschland könne der Schuss durchaus nach hinten losgehen.
Was da als großer Durchbruch verkauft wurde, sei bestenfalls ein Etappensieg, meint der Tagesspiegel aus Berlin. Zumal aus der Digitalsteuer für Internetkonzerne inzwischen eine generelle Mindeststeuer geworden ist. Die Idee ist es, Waren und Dienstleistungen stärker am Ort des Konsums und nicht am Produktionsstandort zu besteuern. Das ist sinnvoll, denn so wird diese Grundlogik auf andere Wirtschaftszweige ausgeweitet. Doch die Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Gerade Deutschland könnte als Industrie- und Exportland bei einem solchen Modell am Ende sogar erhebliche Steuereinnahmen verlieren. Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau. Die USA und viele andere klassische Marktstaaten wittern bereits ihre Chance, zulasten der Exportnationen mehr vom Gewinnkuchen abzubekommen. Das Bundesfinanzministerium hat bereits heute täglich mit Ansprüchen anderer Staaten zu tun, Gewinne deutscher Firmen bei sich zu versteuern. Das würde extrem zunehmen, von Vergeltungszöllen der US-Amerikaner einmal ganz abgesehen. Für Deutschland ist die Digitalsteuer damit ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Online-Versandhändler sollen nach dem Willen der Grünen Retouren der Kunden nicht mehr vernichten dürfen. Nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung ist damit aber, Zitat, dem Irrsinn kaum beizukommen. Global agierende Konzerne wie Amazon könnten die Entsorgung einfach ins Ausland verlagern. Oder sie schenken dem Kunden die Ware, so wie sie es heute schon tun, mit dem Ergebnis, dass er die Entsorgung im Zweifel selber übernimmt. Der Umwelt ist damit nicht geholfen. Um dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, müssen die Kunden einbezogen und die Unternehmen umweltpolitisch stärker in die Pflicht genommen werden. Dafür wäre die Politik zuständig. Warum shoppen die Deutschen so gerne im Netz? Fragen die Nürnberger Nachrichten. Gewiss auch deshalb, weil es so bequem und günstig ist. Weil sie da nahezu anonym Produkte ausprobieren und bei Nichtgefallen zurücksenden können. Kostet ja nichts. Auch da ließ er sich ansetzen. Warum eigentlich sind der teure Versand und auch das Rücksenden für die Kunden gratis? Wer es ernst meint mit mehr Nachhaltigkeit und ökologischer Marktwirtschaft, der wird um Regeln ebenso wenig herumkommen wie um sinnvolle Verbote.
Und mit diesem Blick auf Nachhaltigkeit und ökologische Marktwirtschaft endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Projekt über Stadtteilmütter, ein Integrationsprojekt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.